herzlich willkommen beim Le Brunch in Episode 3467 vom Insert Moin Podcast am 8.9.2024. Ich begrüße euch ganz herzlich in einem der müdesten Stadien, in dem ich mich je befunden habe. Lieber Manu.
Gott, man hört es dir aber auch an. Ja,
es sind nur 4 Stunden Schlaf gewesen. Ich war auf einer LAN-Party. Das ist eins der Themen heute. Aber erstmal begrüße ich euch nochmal. Manu, Micha, hi.
Schönen guten Morgen. Guten Morgen.
Ich reiche ein bisschen Koffein durch die Leitung.
Ich glaube, das hilft auch nichts mehr in dem Zustand.
Was meinst du, wie viel Koffein ich hatte auf dieser LAN-Party? Aber wir haben hier einen Wochenrückblick der Premium-Episoden stehen, den kriege ich hin. Und zwar gab es Le Snack, wenn ihr uns finanziell unterstützt bei Steady oder patreon.com/insertmoin. Da haben wir Le Snack Schmaps für den heißen Sommer besprochen. Micha, sind da richtig gute Perlen mit bei, nehme ich an.
Ja, ist richtig. Schmups muss ja immer wieder zwischendurch mal rein, weil das eins meiner Lieblingsgenre ist. Ich weiß auch zufälligerweise, dass Manus auch Lieblingsgenre ist, aber er redet aus irgendeinem Grund nicht oft mit mir darüber. Und
Lieblingsgenre wird übertrieben, Fan. Ehrlich gesagt.
Ey, also wenn ich jetzt Apydia sage, kommst du doch in Lobgesängen.
Ah, ja, aber wegen mehr wegen Amiga und nicht wegen dem Genre.
Muss ich und wegen der Musik, ja.
Ja, okay, ja gut. Aber
da muss der rein, aber ich will nicht vorziehen.
Würde ich ja trotzdem es gut finden, wenn der Apydia Neuauflage rauskommen würde. Dann werdet ihr doch die Ersten mit mir, die das besprechen wollen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist der Lieblingsgenre. So, und ich habe das mit dem Thorsten gemacht, dem
Lieblingsthorsten.
Lieblingsthorsten, Donsfeld, der auch Indie-Entwickler ist und also Hobby-Entwickler, der macht aber wirklich auch coole Sachen mit der Pico 8. Wir hatten mit ihm eine fantastische Pico 8-Folge gemacht, die könntet ihr nachschlagen. Und wir haben halt in dieser Folge, das ist nämlich unser Lieblingsgenre oder eins unserer Lieblingsgenre, Schmups, mal wieder so ein paar Sachen zusammengefasst. Das mache ich echt gerne mit Thorsten, weil das so ein Ding ist, das uns auch verbindet und wir da immer wieder Sachen finden. Und es ist eine gute Mischung aus neuen Sachen und alten Dingen. Und auch ein bisschen Pico 8 drin. Also,
ja, und weil er eine sexy Reibeisenstimme hat, um jetzt mal ein bisschen Werbung für Patreon und Steady zu machen. Also ja, wenn euch sexy Reibeisenstimmen antörnen, dann wird es höchste Zeit, Thorsten zuzuhören.
Ja, das ist sind genau die Stimmen, die ihr hier nämlich nicht im Brunch hört, aber das ist, müsst ihr dann halt bei Patreon reingucken, da gibt es die sexy Reibeisenstimmen. Thorsten hat eine. Oh, was für ein Lob.
Ich habe da eine richtige Reibeisenstimme. Hört ihr auch in der Gürtel-Episode für den August, da spricht Manu nämlich mit und der, finde ich, hat auch eine richtig schöne Podcast-Stimme.
Da rede ich mit Christian Schiffer und Christian Alt von Last Game Standing, ganz genau unser Format, bei dem unser lieber Zuhörer Simon, der dieses wunderbare Spielchen programmiert hat, gerade alles abräumt. Das ist der Gürtel ist ja so ein bisschen auch natürlich ein Meme-Spiel und forengetrieben und der Cozy Space Survivors, also dieses Spiel, was ihr ja auch hier auch schon kurz angespielt habt, das hat sich dort den dritten Gürtel geholt, also schon dreimal den Titel verteidigt. Und jetzt ist das Meme-Game gerade so weit, dass es tatsächlich ausgerechnet gegen Concord zu verlieren scheint.
Ach du liebes,
das ist so lustig.
Dieser Gürtel, der ist ein Gürtel, den sich die sonderbarsten und kompetentesten Gürtelträger umschnallen. Genau. Ein Wahnsinnsformat. Unbedingt reinhören, genauso wie in die Episode zu Astrobot. Der charmanteste 3D-Plattformer des Jahres wurde von uns dreien besprochen. En Detail. Und ich finde, da ist wirklich alles drin in der Episode. Da erfahrt ihr,
außer Anne.
Warum. Ja, stimmt. Anne fehlt noch. Aber ansonsten ist alles drin. Da erfahrt ihr, warum ihr diesen Plattformer wahrscheinlich nicht verpassen solltet. Aber auch, was ihr vielleicht auch dazu erfahren könntet, was vielleicht nur so normal gut ist. Und auch alle Hintergründe und wo es herkommt und sowieso und überhaupt.
Top-Folge. Und weil die so top ist, habe ich die tatsächlich freigelassen mal, weil ich dachte, es ist einfach eine schöne Werbung für unseren Cast hier. Also wenn ihr mal uns helfen wollt, wenn ihr schon Patreon Steadies seid, uns hilft es natürlich auch total, wenn ihr einfach unsere Folgen empfehlt. Also das wäre zum Beispiel so ein schöner Kandidat, den Leuten diese Folge zu schicken, die vielleicht sich gerade drüber Gedanken machen, das vielleicht für ihre PlayStation zu kaufen. Schickt denen doch mal die Astrobot-Folge, das wäre doch schön.
Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Genauso wie ich mich sehr gefreut habe auf diese LAN-Party. Und jetzt bin ich auch ein Bett. Ja, ich hatte kein Bett. Die erste Nacht habe ich in meinem Auto geschlafen, die zweite dann auf dem harten Boden, aber es war dann trotzdem eine ganz gute Nacht, war schon in Ordnung. So eine richtige LAN-Party. Der gute Cracky hatte geladen. Den Krecki könnt ihr finden unter auf Twitch unter dem Nickname Ravioli. Gab es da einst ein Team und er macht diesen Kanal jetzt noch hauptsächlich alleine. Da geht es oft um PC-Basteln, Retro-PCs, die macht er da wirklich vor der Kamera live, ganze Abende lang bis 4 Uhr nachts werden da richtige LAN-Party-PCs von früher noch zusammengebaut. Aber auch moderne Hardware ist da auf jeden Fall am Start. Ein bisschen Sim-Racing macht er auch noch und der hat geladen zur Retro-LAN. War inzwischen die 12. Ausgabe dieses großen Events und ich war geladen, weil wir uns über Simracing und Twitch so ein bisschen kennengelernt hatten. Und das war für mich schon eine große Ehre, da anzukommen. Ich musste nur meinen alten CRT-Monitor mitschleppen und eine PS2-Maus und eine PS2-Tastatur. Wisst ihr, was das bedeutet? Ja, also ihr beide auf jeden Fall. Aber da draußen vielleicht nicht jeder, damit meine ich natürlich keine PlayStation 2-Tastatur oder so, die es ja auch durchaus gegeben hat, sondern eine mit PS2-Anschluss. Also nicht über USB, sondern analog hinten noch in das magenta- und grünfarbene Anschlussbüchslein an den alten.
Also das heißt, die Rechner waren gestellt, aber die Tastatur und Maus hat gefehlt, oder wie?
Genau, PC, Maus und Tastatur, Maus und der Monitor. Mhm. Das war schon gut, wenn du deinen eigenen Monitor noch mitgebracht hast. Ansonsten hätte man so einen garstigen Early-TFT-Monitor noch haben können. Aber ich wollte natürlich das komplette Feeling mit CRT-Monitor haben. Also hatte ich den auch noch in den Kofferraum geschleppt. Und es war, als ich hatte eine Verjüngungskur von 20, 25, 30 Jahren hinter mir, als ich auf einmal wieder meinen CRT angeschnallt habe auf der Rückbank, wie das Erstgeborene. Großartig.
Da sitzt, genau.
Ja. Und dann da ausgepackt und alle ihre Snacks dabei. Und
ich hoffe, ihr hattet wenigstens Retro-Snacks. So Chips, von die abgelaufen sind 1957.
Oh Gott, nein, so zum Glück nicht. Aber natürlich waren hier das Übliche am Start. Ne? Vom Bomber bis zur Pringel über die wie heißen diese Waffeln? Nammer-Waffeln? Irgendwie sowas, diese österreichischen Dinger.
Sag mal, ich habe gerade überlegt, heutzutage trinken die Kids ja alle Energy-Drinks und so. Gab es das zu unserer Zeit, als wir LAN-Partys gemacht haben, was hat man denn da getrunken? Kaffee mochte man noch nicht. Kaffee war noch nicht so in irgendwie. Wir haben einfach nur Cola getrunken, gell?
Ja, nur Cola.
Bei Red Bull kam, glaube ich, auch erst in den 90ern später.
Ja. Und die hatten auch einen eigenen Ravioli Energy Drink da. Den konnte man auch trinken. Selbst gelabelt. Sowieso alles. Es ist so irre.
Ich habe gerade gedacht, das ist so eine Ravioli-Dose, weißt du? So eine Dose Ravioli, die man dann trinkt. Kalt.
Auch nicht schlecht. 17 PCs hat er zusammengestellt, cool, insgesamt. Davon wurden, glaube ich, 15 oder 14 genutzt, weil drei der Anreisenden noch ihren eigenen Retro-PC dabei hatten. Ein wahnsinnig geiles Streaming-Setup mit vierer Splitscreen von dem Streaming-Tisch, wo man 4:4:3 Bilder in den Ecken jeweils hatte und dann noch angeschnittene Gesichter von den Leuten, die gespielt haben. Und dann ging es los, die richtigen Klassiker. StarCraft 1, Need for Speed von früher, das alte. Colin McRae Rally hatten wir eine richtig geile Session. Das hatte ich noch nie in der LAN so groß gespielt. Und auf einmal das mit ich glaube, 7 Leute sind mitgefahren. Mega gut. Counter-Strike 1.5. Quake 3 Arena, Unreal Tournament, das, was man eigentlich nicht zeigen darf. Das ist immer noch auf dem Index, wusstet ihr das? Unfassbar. Unfassbar.
Unreal Tournament ist immer noch
auf dem Index? Ja, immer noch auf dem Index. 2027 kommt es endlich runter. Und zwischendrin alles, was, also ich war ja in dieser Group vorher noch nie so drin gewesen, ne? Aber da man halt früher Retro-LAN-Kultur gelebt hat, also ich zumindest für meinen Teil, war man super schnell dann da irgendwie drin. Die haben einen auch mit offenen Armen empfangen und dann wurde natürlich auch später Pizza bestellt. Einmal wurde der Dönermann geraidet, hieß es. Also ist mal runtergegangen ins Dorf. Die kannten sich da auch schon alle. Es war durch und durch so eine geile Erfahrung. Und der Krecki, der lässt ja, das ist so ein herzensguter Mann, was der alles vorbereitet hat. Es gab Eis im Kühlschrank, es gab schon das Frühstück vorbereitet. Und alles, was man dafür tun musste, er hat da so eine kleine Box hingestellt und gesagt, für Spenden wird gebeten.
Und die PCs, muss man nochmal sagen, waren es 386er Pentium?
Nee, ein bisschen, genau, Pentium, ich habe auf einem Pentium 3 900 Megahertz gespielt, mit so einem wilden SCSI-Drive-Festplattensystem.
Nehme ich an.
Windows 98 drauf, weil das die LAN-Party-Thema-Idee war so 98, es ist 1998, excuse me, es ist 1998, so ungefähr.
Es ist 1997, meine Freundin ist weg und freut sich in der Südsee.
An der Südsee, allein, mein Budget war klein, na fein.
Und es war, ja, es ist schwer in Worte zu fassen. Zwischendurch auch noch so geile Audio-Sessions. Da war nämlich, ach, das muss ich unbedingt erzählen. Man kam beim Döner-Raid so ein bisschen ins Gespräch und auf einmal saß ich neben einem Philipp und ich fragte so, und was machst du so? Ja, ich bin Programmierer, Producer. Und wo? Bei Handy Games, wir machen gerade Odd Sparks.
Ach, geil.
So, uff. Sitze ich auf einmal neben dem Philipp von Handy Games, Philipp Negelsbach, glaube ich, heißt er, von Handy Games, der gerade Odd Sparks entwickelt und auch letztes Jahr One Hand Clapping produziert hat. Das ist ein Spiel, was ich gestreamt habe. Dann habe ich ihm erzählt davon. Das war nämlich so eine Katastrophe. Da muss man in diesem Spiel selber singen, um das Spiel zu beeinflussen in den Mikrofonen nebenbei. Ja. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, aber mit meiner Stimme war das irgendwie komplett inkompatibel. Und ich bilde mir ja schon ein bisschen was ein auf meine Gesangskünste. Und habe ihm das dann so kritisch gesagt. Also, ja, ich weiß, das hat dann bei manchen nicht so hingehauen, aber man kann auch Instrumente benutzen. Und dann sind wir so richtig tief noch eingetaucht. Und der hatte auch so ein Mischpult mit, weil er auch noch Musik produziert nebenher. So ein Looper. Kennt ihr diese Loop-Dinger?
Ja, geil.
Selber spielt er dann so ein Beat ein und dann haben wir ein Mikro rumgereicht und jeder konnte immer einen Loop so einsingen. Und also stundenlang konnten wir dann nachts um 2 Uhr noch den Stream beglücken mit so wilden Deathcast-Musiken, die wir selber gesungen haben. Ach, also ihr hört schon durch und durch eine perfekte Erfahrung. Ja. Und dass ich das nochmal jetzt mit über 40 erleben durfte, absolut top. Nochmal großes Dankeschön an den guten Cracky. Ich versuche den mal in einen Podcast hier zu kriegen. Mhm. Dann könnt ihr in der Premium-Episode erfahren, wie das alles ist, wenn man sowas zusammenbaut, aufbaut. So ein Blick vielleicht hinter die Kulissen. Ich stelle mir das jedenfalls sehr, sehr spannend vor.
Cool. Richtig. Aber cool. Kein Hotelbett gehabt. Also du
bist wirklich nee, wie gesagt, ich bin in den Honda E gefahren. Das war auch lustig. Ein CRT im Honda E fand ich irgendwie ein witziges Kombi.
Das klingt nach deiner Biografie.
Ja. da kann man hinten die Rückklappe so toll runterklappen, dass man wirklich ebenerdig liegt. Also da ist dann nicht so eine komische Spalte. Und ich hatte ja Isomatte und auch eine Minimatratze mit. Und die habe ich da dann einfach draufgelegt. Aber generell ist im Auto schlafen, man unterschätzt dann doch immer, wie stickig das wird. Und dann muss man eigentlich die Fenster halt offen lassen und dann ist es schon wieder nicht mehr so geil, im Auto zu schlafen. Deswegen habe ich die zweite Nacht dann einfach in der Küche mich neben einen der anderen gelegt. Das war dann auch wunderbar.
Und das in dem Alter. Na, kein Wunder, dass deine Stimme so klingt. Sehr schön. Klingt nach Spaß. Genau, ich habe den Nintendo-Stream zwischendurch angeguckt. Da gab es ja so ein kleines Nintendo Direct und da habe ich gesehen, Peklin kommt jetzt für die Switch. Und dann habe ich mir gedacht, geil, das wollte ich doch eh schon die ganze Zeit spielen. Ich weiß, dass ich das auf Steam habe. Ich habe es einmal kurz installiert, habe es mir mitgenommen auf Steam Deck, aber dann irgendwie wieder so vergessen natürlich im Eifer des Gefechts. Und jetzt in dieser Woche, wo ich unterwegs war, dann Peklin gespielt auf dem Steam Deck. Peklin, was ist das? Das ist quasi ein Roguelike-Spiel, ein Roguelite-Game, was die Struktur und die Mechanik von so einem Slay the Spire nimmt. Nicht die Mechanik, die Struktur. Also du hast so einen Run, kannst dich dann immer entscheiden, an welchem Weg du gehst und kriegst dann so Sachen freigeschaltet. Also das kennt ihr, das Prinzip. Aber die Gameplay-Mechanik ist quasi Peggle. Und Peggle gehört ja zu einer der drei größten Errungenschaften, die Microsoft je hervorgebracht hat. So, da sind wir uns ja einig, oder?
Naja.
Ja. Also Peggle ist grandios. Ich finde, die Peggle-Spiele sind wirklich super. Und ich wundere mich immer, dass es kein neues Peggle gibt. Das war ja eine Zeit lang, weil immer alle paar Jahre kam ein neues Peggle. Und das war so ein richtig schönes Xbox Arcade-Game. Und ich habe da immer sehr viel Spaß gehabt mit. Wenn ihr das gar nicht kennt, das ist so ein Pachinko.
Das ist Pachinko, genau.
Ich
bin ja Pachinko-süchtig in Shenmue geworden. Mhm. Und habe da das als Minigame immer gespielt. Und da war ich glücklich, dass es endlich Peggle gab.
Und Peggle war ja so zu der Zeit, als auch das
iPad
groß wurde, genau. Ja. Und von diesem, wie hießen die, dieses Studio, die dann eben auch das mit den Zombies gemacht haben und so, mit dem Rasenmäher und so. Naja, und Peggle hat halt das so gamifiziert.
PopCap
hießen die, glaube ich, gell? Genau. Ja. Und Peklin nimmt jetzt diese Peggle-Mechanik auf und verbindet es aber mit einer rundenbasierten Kampfmechanik. Also du wirfst ein Kügelchen oben rein in diesen Level, wo diese Pachinko-Stäbchen sitzen. Und die bauen sich dann ab. Also mit jedem Treffer lösen die sich dann auf, dann hier in dieser Version. Und die unterschiedlichen Packs so heißen die ja, haben unterschiedliche Farben. Bei grün resettet sich das Board zum Beispiel, gelb ist dann Critical Damage und so weiter und so fort. Und du hast dann bei Spielen solcher Art, kannst du dir dann bessere Bälle, also bessere Fähigkeiten freischalten. Du kaufst dir dann mit Geld, was du den Kämpfen gewinnst, eine Kugel, die besonders gut bouncen kann oder eine, die sich dupliziert, wenn sie was trifft. Multiball kannst du freischalten und so weiter und so fort. Also 1000 verschiedene Kugeln. Du kannst die Kugeln immer noch upgraden mit dem Geld. Und das ist das ganze Spielkonzept. Und das ist super cool, weil du eben einerseits die Peggle-Mechanik hast, die, wenn sie dir Spaß macht, halt wirklich auch so ein bisschen befriedigend ist, wenn der Ball dann besonders oft irgendwie abbounced. Mhm. Und mit jedem Bounce lädt sich dann quasi deine Attacke auf. Also du willst es halt schaffen, möglichst auch relativ viele von diesen Packs zu erwischen, weil dann eben deine Attacke stärker wird. Und dann wirft dein kleiner Peglin, das ist so ein kleiner Gnom oder Org oder so, ich weiß es nicht, so ein Fantasy-Setting, der wirft dann halt, je nachdem wie viel du getroffen hast, 3 oder 4 Bomben auf die Gegner und hast dann da natürlich auch wieder unterschiedliche Attacken, ob du alle Gegner triffst, dann gibt's super Endbosse und so weiter und so fort. Sehr, sehr süß gemacht, sieht ein bisschen billig aus, muss man leider sagen, also es ist spielmechanisch erfüllend, aber es ist jetzt nicht das hübscheste Spiel, was ich gesehen habe. Es ist sehr basic Pixelgrafik. Die Texte sind leider für mein Alter ein bisschen zu klein auf dem Steam Deck. Also auf
dein Alter.
Es sieht, es sieht kleinteilig aus, weil der eigentliche Spielbildschirm nur ein Viertel überhaupt von dem 16:9 Bild einnimmt. Also da ist es nicht so wie.
Also auf dem Desktop ist es kein Problem, aber auf dem Steam Deck würde ich tatsächlich gerne 1-2 Schriftgrößen größer haben, um das besser lesen zu können. Ich hoffe, dass das mit der Switch-Version sich vielleicht bessert, dass sie das dann für das Konsolen-Feeling anpassen und dann auch bei der Steam-Version das nachbessern, dass man da nicht immer die Lupe benutzen muss, aber vielleicht liegt es auch an meinem Auge, vielleicht sollte ich mal zum Augenarzt gehen. Aber es
Welches Spiel war denn noch so ähnlich, was auch, das ist quasi so 2 Spiele in einem. Oben läuft so ein Roguelite 2D-Dings von links nach rechts.
Es gab Ähnliches, wo man das Resident Evil Item-Inventar-Management-Spiel macht, das meinst du, ja?
Nee, das meinte ich nicht, aber ja, das wäre auch so eins, was ich meine, das ist
Also diesen Aufbau habe ich jetzt schon 2-3 Mal gesehen, wo man oben was, unten eine Spielmechanik hat und dann passiert oben was, ja.
Genau, ja. So ein Spiel ist das.
Das gab es mit Match 3 auch.
Vorspielen. Kostet 20 Euro auf Steam aktuell. Kann man auch zusammen im Bundle mit Slay the Spire gerade noch günstiger kaufen. Ja. Das ist natürlich nicht schlecht.
Genau, und wer jetzt nicht auf die Switch-Version warten will, kann also quasi schon da auf den PC zugreifen.
Ich hoffe, für die Switch-Version machen sie dann aber noch die Fontgröße.
Ja, habe ich ja gerade gesagt. Ich hoffe, dass sie das anpassen, dass das dann bei Steam auch besser spielbar ist. Ja.
Aber überzeugt das denn Leute, die Peggle eher doof finden? So?
Nee, das ist schon 80% peggelst du.
Okay, dann ist aber die Frage, wie groß ist der Zufallsfaktor?
Es ist enorm groß, der Zufallsfaktor, weil du ja diesen Peggle-Prinzip hast. Aber es ist ein sehr Es ist halt ein Run. Also wenn du halt scheiterst, dann fängst du halt von vorne an und hast dir aber irgendwelche neuen Murmeln oder Kugeln freigeschaltet und so, die du dann bekommen kannst. Der Glücksfaktor ist schon hoch, aber du hast schon das Gefühl, auch Kontrolle zu haben, weil du eben halt weißt, okay, jetzt kommt die nächste Kugel, die bounce besonders gut oder die nächste Kugel macht doppelten Critical Damage, also ziele ich natürlich jetzt auch erst als erstes auf die Kugel, die Critical Damage macht und solche Geschichten.
Ah, okay. Und es sind alles nur positive Sachen, die passieren können. Das heißt, man
bei deinen Kugeln,
genau. Ja, okay.
Und dann kannst du die Gegner einschleimen, damit sie nicht auf dich zulaufen, weil die machen dir dann halt auch direkten Damage, wenn du zu lang brauchst und zu viel schlechte Bälle wirfst, ja, und zu wenig Schaden machst, dann sind sie irgendwann vorne bei dir und hauen dir dann richtig eine rein. Und du hast halt so ein paar Runden Zeit, so 5, 6 Kugeln, bevor der erste Feind bei dir ist.
Also, wie läuft das mit dem Equipment ab von diesem Kobold/Goblin?
Du sammelst Equipment ein, so wenn du halt so in bestimmte Räume gehst, so Schatzräume, dann suchst du dir halt ein Equipment aus und die sind dann dauerhaft ausgerüstet, aber du hast dann nichts Aktives mehr. Also so ein Equipment kann dann halt sein, du heilst nach jedem Kampf wieder 5 Leben automatisch. Oder das Board resettet sich alle 3 Kugeln, sodass die Packs alle wieder da sind, damit die Kugel es schwerer hat, nach unten durchzufallen. Solche Equipments sammelt man dann ein. Also so dauerhafte Verbesserungen. Ja. Und aber was wirklich anders, also bei Peggle war es ja auch so, dass die Stages dann immer wieder irgendwie eine kreative Idee hatten. Hier ist es dann auch so. Also du hast dann auch mal so ein Peggle-Board, wo wie so Aufzüge sind, wo dann die Peggles so nach oben fahren, ja, wo dann wirklich auch Bewegung drin ist, sodass du es halt schaffen kannst, dass die Kugel, dann wirfst du die so rein und dann ist dann halt so ein Peggle-Kreis und dann hoffst du, dass die da möglichst lange drin bleibt und quasi mit dem Aufzug hochfährt, um dann in den nächsten Bag zu fallen, um da dann wieder zu bouncen. Also es ist schon, wenn man dieses Grundprinzip Peggle mag, hat man da sehr viel Spaß.
Klingt auf jeden Fall auch nach einem sehr, sehr passenden Spiel für unterwegs. Für Mobile ist es aber bisher nicht geplant, abseits von der Switch.
Nö, aber würde super passen, habe ich jetzt gehört. Würde super gehört, für, aber auch für das iPad. iPad-Spiel, genau. Ja. Und ja. Es ist ein super Podcast-Game, weil es hat halt keine Story und nix. Du triffst hin und wieder mal sind so Fragezeichenräume und dann kommt halt eine Kreatur, die du im Wald triffst und die gibt dir dann eine Multiple-Choice-Möglichkeit. Aber Multiple-Choice bedeutet dann hier, nehme ich 16 Schaden in Kauf oder nehme ich, um den Benefit zu kriegen, oder mache ich das, um was anderes zu machen. Ja, also das hat keine Story. Kann man super Podcast hören.
Ein Spiel, bei dem man eigentlich nicht einen Podcast hören möchte, ist The Casting of Frank Stone. Richtig, Micha?
Boah, das ist ja mal eine Hammer-Überleitung. Ja, völlig richtig.
Aber der castet doch, der Frank Stone. Das Spiel heißt doch schon, dass er einen Podcast aufnimmt.
Ja, das ist ein wirklich ein Spiel, weil die ganze Zeit da sitzt vor einem Mikrofon und du die Gespräche dann beeinflussen musst. Völlig
das
richtig.
Das wäre auch ein geiles Podcasting-Game, gibt's noch gar nicht, ne? Und das wäre dann The Podcasting of Manu.
Side Note, es gibt Killer Frequency, das ist ein Horrorspiel, was in der Radiostation in den 80ern spielt. Da muss ich sehr oft an Podcast denken, falls ihr das kennt.
Ich meine, es gibt jetzt schon Podcast-Serien. Ja, also sehr erfolgreiche. Also von daher fehlt eigentlich noch das passende Spiel dazu.
Genau, Killer Frequency kommt nah dran. Da bist du halt in so einer Radiostation. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande, gibt's für alles. Aber jetzt zurück zu The Casting of Frank Stone. Das ist das neue Spiel von Supermassive Games. Und ihr kennt diese Leute von Spielen wie Until Dawn und der Dark Pictures Anthology und solche Dinge. Also The Quarry, das auch sehr gut bei den meisten Leuten ankam. Und dann natürlich auch so Spiele wie dieser Ray-Shooter im Underdawn-Universum, Rush of Blood hieß das und sowas. Und das nicht so gute Switchback, solche Sachen. Ne? Also Supermassive ist am Start und die machen auch gerade relativ viel. Also die haben auf der Gamescom zum Beispiel das Directive 80-20 vorgestellt. Ein Science-Fiction-Horror-Spiel, über das ich bei IGN eine Review hinterlassen habe, eine Preview hinterlassen habe, könnt ihr gerne mal nachlesen, sollten wir hier verlinken. Und Little Nightmares 3 machen die jetzt demnächst, also die sind gerade gut beschäftigt. Das ist sehr überraschend, also die sind auf jeden Fall gut dabei und die haben jetzt halt The Casting of Frank Stone rausgebracht, was ein Spin-Off, ein Singleplayer-Spin-Off zur Dead by Daylight-Serie ist. So, Dead by Daylight gibt es seit 9 Jahren. Wann habt ihr das letzte Mal Dead by Daylight gespielt?
Nie.
Also es läuft einem ja bei Twitch quasi täglich über den Weg, dass man irgendwie das Spielen sieht. Selber habe ich es nur mal damals auf der Messe gespielt.
Ja. Es ist ja ein Riesending, das Dead by Daylight. Ne?
Ja, und unfassbar groß.
Und es ist unfassbar groß. Und ich meine, ich gönne das total. Es ist halt nur einfach komplett an mir vorbeigegangen bisher, weil das Multiplayer ist. Und das ist so irgendwie, obwohl ich Horrorfan bin, einfach ein separates Ding. Ich glaube, den einzigen Kontakt mit Dead by Daylight, den ich so hatte, war, als sie diese Silent Hill-Edition davon rausgebracht haben. Da gibt es ja immer so die Franchises, die da drin auftauchen, Resident Evil, Silent Hill und natürlich auch die ganzen Film-Franchises, Evil Dead und Freddy Krüger und alles. Und da gab es mal Silent Hill. Und das war das Einzige, bei dem ich Kontakt damit hatte, weil ich mir die Soundtrack-CD davon gekauft habe. Weil Akira Yamaoka, einer meiner Lieblingskomponisten, die die Musik zu Silent Hill machen, dafür halt eigene Tracks geschrieben hat. So. Und da war ich so, oh, da gibt es ja dieses Multiplayer-Ding. Und das hat quasi funktioniert. Also ich als Silent Hill-Fan habe dann plötzlich mitbekommen, dass es da dieses Franchise gibt. Ja, und Casting of Frank Stone, glaube ich, versucht was Ähnliches. Also die Idee hier, was im Dead by Daylight-Universum zu machen, was aber vollständig Singleplayer ist und du musst halt eigentlich theoretisch überhaupt nichts wissen über die ganze Serie, ist eigentlich ganz interessant, weil die Dead by Daylight-Serie, also das Multiplayer-Spiel, hat eine relativ große, umfangreiche Lore, die auch echt geliebt wird von den Fans. Also ich habe erst jetzt durch das Spiel bei Reddit mal so ein bisschen gelesen, was die Leute zu diesem Spiel sagen, aber auch was so generell zu Dead by Daylight kommt. Und das Metagame ist strong bei dem Game. Also da sind die Leute halt wirklich dabei, so, hey, hier gibt es diese und jene Theorie über den Killer und über die Survivor und was hat dieses Story-Ding damit zu tun und so. Also die Fans sind auf jeden Fall gut dabei. Und es geht da also nicht nur um das eigentliche Spiel, sondern auch natürlich um die Franchises, die immer mit reinkommen. So, und Casting of Frank Stone ist aber ein Original. Also das sind Originalfiguren, die zu diesem Franchise gehören. Supermassive hat das gemacht, was sie sehr gut können, nämlich einen interaktiven Film, wo man viele Entscheidungen treffen muss, die darüber bestimmen, wie die Handlung weitergeht. Sprich, wer stirbt und wer stirbt nicht. Und das erinnert sehr, sehr stark natürlich an The Quarry oder an Until Dawn. Also in diese Richtung.
An die Erstlingswerke quasi.
Genau. Also ich würde es, das ist interessant, weil die Leute sind sehr, sehr zwiegespalten bei so einem Spiel. Ich persönlich fand es sehr gut, weil ich Slowburner mag. Also ich mag Horrorfilme oder auch generell Filme im Allgemeinen oder auch Geschichten, die sich sehr langsam entwickeln, wo du sehr viel Charakterentwicklung drin hast und wo du sehr viele Dialoge hast und viel über diese Figuren erfährst und so. Und Castle of Frankstone ist so ein Spiel. Man erfährt, es sind sehr gut, wirklich sehr gut geschriebene Dialoge. Viel besser als bei der Dark Pictures Anthology, wo man manchmal da sitzt und vor Cringe einfach nur abschalten will. Und hier sind die aber wirklich gut geschrieben, sehr gut geschauspielert, sehr gute Sprecher und alles, aber sehr viele Dialoge eben halt auch. Also es geht sehr viel darum, was denen in der Vergangenheit passiert ist. Und das Spiel macht so Zeitsprünge. Also es springt einmal zurück in die 70er, wo es ein großes auslösendes Ereignis gab. Und dann in die Gegenwart, also 2024, wo teilweise dieselben Charaktere dann sich an damals zurückerinnern und dann halt wirklich so ihre Schlüsse ziehen. Und es ist sehr, 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 sehr dialoggetrieben. Und da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, was so, ob euch das gefällt oder nicht. Also wenn ihr sowas wie Anti-Dawn wollt, wo es Szenen gibt, wo man sehr viel Action hat und sehr viele Ballersequenzen teilweise auch und sehr stark Survival-Horror und im Prinzip machst du jetzt zwei Schritte und sofort stirbst du. Das gibt's in Castle of Frankstone halt nicht. Und wenn aber eher die Dialogsachen halt interessant für euch sind und erst so gegen Ende so diese ganze große Horrorsache irgendwie rauskommt und sich dann erst alle Fäden so zusammentun, dann wird euch das gefallen. Und so ist halt auch das Echo momentan online. Also ich habe ein bisschen geguckt und es gibt Leute, die sagen, das ist eins der besten Supermassive Games Sachen. Und das finde ich halt auch. Also ich finde, das spielt irgendwo da oben bei Anti-Dawn oder The Quarry halt mit. Also nicht ganz so gut wie die beiden, aber so dicht dahinter. Und da gibt es andere, die sagen, das ist das Enttäuschendste überhaupt. Also schlechter sogar als die Dark Pictures Sachen, weil da einfach viel zu wenig passiert. Und wenn man nicht empfänglich ist für so eine sehr, sehr ruhige Atmosphäre, dann kommt man da, glaube ich, auch mit dran.
Also das Spiel wurde ja, glaube ich, auch gereview-bombt von Menschen, die eine gewisse Kulturrichtung gerade nicht so mögen, aufgrund eines Charakters, der zwei Mütter hat. Ist der Charakter gut geschrieben? Wie findest du sie?
Ich finde alle Charaktere gut geschrieben. Sogar die Arschlöcher sind gut geschrieben. Da gibt es ein Arschloch. Das ist das beste Arschloch, das ich je in einem Spiel gesehen habe. Der ist ein richtiger Assi. Aber irgendwie mag ich den auch, weil der so gut gespielt ist. Also man sitzt da und denkt so, boah, das ist mit so Inbrunst so gesprochen und auch dargestellt. Also ich bin deshalb nicht so sehr auf die Story drauf, weil ich will nicht spoilern. Ich kann nur sagen,
Sie ist ja auch kurz, ne? 5 Stunden das Spiel insgesamt?
Es ist kurz, es hat aber sehr viele Branches. Also es gibt ein Feature, das heißt Cutting Room. Sehr passend, weil es in dem Spiel halt auch darum geht, dass etwas so ein bisschen wie also ein Fluch auf Video, auf Film gebannt wurde, deswegen heißt es Cutting Room, so viel will ich verraten. Und es geht so ein bisschen in Cosmic Horror Richtung. Aber da siehst du, so ähnlich wie bei Detroit oder so, siehst du dann halt die ganzen Entscheidungen, die du machen kannst, ne? Und es sind viele. Also es sind insgesamt, glaube ich, 16 Kapitel. Und teilweise gibt es da Kapitel, wo es sehr, sehr viele Entscheidungen gibt. Ich glaube, man kann einen Durchlauf in 5 Stunden machen. Aber ich würde sagen, wenn man wirklich alles sehen will, ist man garantiert doppelt die doppelte Zeit beschäftigt. Und man kann halt, man muss nicht das komplette Spiel spielen, um die neuen Entscheidungen zu machen, sondern man kann dann immer zum Kapitelanfang zurück und dann halt sich auch bewusst für eine andere Sache entscheiden. Also manche der Entscheidungen sind von Quicktime-Events abhängig, also ob du jetzt irgendwie eine Geschicklichkeitssequenz verkackst oder nicht, so ganz typisch für Supermassive. Andere Entscheidungen sind aber auch tatsächlich eher so, dass du zum Beispiel in Dialogen eine bestimmte Sache irgendwie machst. Also das typische Charakter wird sich was merken. Und die rippeln tatsächlich ziemlich hart. Also ich habe mich da, was finde ich ziemlich gut an diesem Spiel, wenn du eine Entscheidung zum Beispiel relativ früh im Kapitel tätigst, dann hat das wirklich einen Ripple-Effekt bis aufs Ende. Das hat mich wirklich überrascht. Also du kannst dann halt wirklich sehen, dass das wirklich Einfluss hat. Und das ist auch nicht gefaked. Also man kennt ja diese Fake-Entscheidung von den Telltale-Games, dass am Ende irgendwie immer das Gleiche passiert und du nur das Gefühl hast, dass es da ist. Diese berühmte Meldung, der Charakter will sich das merken, war ja quasi gelogen. Und ist ja mittlerweile auch bekannt. Und das macht Supermassive tatsächlich nicht. Und das ist etwas, was ich an den Spielen sehr, sehr mag. Und das gefällt mir richtig gut. Also wenn man Spaß an so Branching Narratives hat, dann ist Frankstone da wieder auf so einer Seite. Weil ich habe das Gefühl, die Dark Pictures Sachen sind nicht so, so stark verzweigt wie jetzt Frankstone.
Also die Telltale-Sachen, ein paar Sachen hatten da natürlich schon Auswirkungen, aber ja, es gibt Sachen, die Auswirkungen haben, ohne dass man sie erspielen könnte. Das ist das, was du wahrscheinlich meinst. Weil natürlich gibt es irgendwo auch Outcomes, die sehr dramatisch sind, wenn du dich da merkwürdig entscheidest oder halt so, dass dich da einer nicht mag.
Technisch wollte ich nur sagen,
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich lese sehr viel darüber, dass das Spiel besonders auf dem PC ganz miserabel angepasst sei.
Xbox habe ich gespielt. Da gibt es manchmal Probleme mit Bildzerreißen. Sag schnell.
Tearing?
Tearing, genau. Nicht immer, aber manchmal merkst du, wenn da ganz viele Charaktere auf dem Schirm sind, dann hat das Schwierigkeiten. Das ist ein generelles Problem von Supermassive Games auf der Xbox. Also ich habe auch The Quarry da gespielt, da ist mir das auch aufgefallen. Das ist sehr schade, weil Capturing, also die Charaktere selber, sehen hammergeil aus. Hammer, ja. Hammergeil.
Die Gesichtsanimationen und so sind alle sehr gut.
Richtig gut. Also klar, es ist noch dieser dezente Uncanny Valley-Effekt drin, der wahrscheinlich in dieser Generation auch nicht weggeht, weil du natürlich als Mensch ganz genau weißt, wie Menschen aussehen und du siehst halt eben, das sind Computerfiguren. Aber ich war trotzdem mega beeindruckt. Und was mir sehr gut gefällt, ist die Beleuchtung. Die haben richtig gute Lighting Artists drin. Und das spielt hauptsächlich in so einem Industriegelände, was ich eh sehr unheimlich finde. Und die haben halt richtig geile Lichtsetzung da drin. Also die Atmosphäre, die ist super stark, allein wegen dem Licht. Es gibt eine Szene etwas früher im Spiel, da geht man in so einen Antiquitätenladen rein, so typisch amerikanischer Horrorfilm. Draußen geht die Sonne gerade unter und du gehst in diesen Laden rein und da ist kaum Licht. Da ist irgendwie so nur ein paar Lampen an und hinter der Theke sitzt eine alte Frau, die dir dann, ne, die dann auch so ein bisschen creepy wirkt und so etwas. Und also ganz klassisch amerikanischer Horrorfilm, es sieht so gut aus. Also dieser Kontrast, du kannst halt quasi auch zur Eingangstür gehen und siehst draußen halt die Straße, bei Sonnenuntergang ist es quasi hell. Und trotzdem ist die Stimmung einfach so unheimlich, weil du halt einfach so Spots in diesem Laden irgendwie drin hast, die halt irgendwie so eine unheimliche Beleuchtung geben. Also die trauen sich auch so expressionistische Farben zu nehmen. Also einfach mal was komplett in Rot oder Grün einzutauchen. Sieht wirklich sehr gut aus. Kritik bei dem Technischen ist bloß, die recyceln ein bisschen. Zu sehr, finde ich. Und das ist etwas, was die bei Dark Pictures auch machen. Weil, ja, ich habe eingangs erwähnt, Supermassive macht sehr viele Spiele. Und das merkst du teilweise auch daran, dass sie sehr kosteneffizient natürlich arbeiten wollen. Und an manchen Stellen wiederholen sich dann einfach ein paar Sachen. Also bei Dark Pictures war das so, dass du dann öfter mal durch denselben Gang gelaufen bist. Und das passiert bei Frank Stone leider auch, dass ich, glaube ich, dreimal durch denselben Keller gelaufen bin mit unterschiedlichen Charakteren. Und beim dritten Mal wirklich so dachte, oh, come on. Jetzt wird es aber auch ein bisschen sehr auffällig, dass hier quasi derselbe Weg gegangen wird. Das fand ich ein bisschen schade. Ist aber, glaube ich, auch so mein einziger Kritikpunkt. Das macht es ein bisschen schwächer als Until Dawn oder The Quarry, wo halt auch große Publisher-Kohle hintersteckte, also Sony und 2K. Und ja, du merkst hier halt eben, dass das Behavior, also der Publisher hinter Dead by Daylight vielleicht nicht das große Budget rausholt. Aber ich finde es trotzdem gut. Also mir gefällt es. Ich finde es ein schönes Spiel.
Ja, und auf dem PC kommen wohl noch Abstürze dazu und Game Freezes und sowas. Von daher, ich habe selber nicht gespielt, aber lese hier sehr viel warnende Worte diesbezüglich.
Das wollte ich noch abschließend sagen. Ich mag es hauptsächlich wegen den Figuren. Also es ist, wie gesagt, sehr, sehr auf Dialoge konzentriert. Und so ein Supermassive Game und auch generell solche interaktiven Filme stehen und fallen damit, wie gut du die Charaktere leiden kannst. Was bei so einem Survival Game ja irgendwie auch Sinn macht. Und es ist ein subjektives Ding, aber bei Frank Stone fand ich, bis auf diesen einen Assi, wirklich alle extrem sympathisch geschrieben. Das war das genaue Gegenteil von The Devil in Me. The Devil in Me, das Dark Pictures Game, das letzte, was rausgekommen ist, da waren alle, fand ich, sehr unsympathisch, was gut zu einem Setting gepasst hat, aber trotzdem rootet man für niemanden. Und hier waren Figuren dabei, wo ich dachte, wahnsinnig gut geschrieben. Ganz besonders, da ist eine Regisseurin dabei, die hat mich so ein bisschen, die könnte echt die Schwester von David Lynch sein. So, ist so eine ältere Dame, die ist so, ich würde es schätzen, so Anfang 60. Super, du kannst die sehr, sehr ein bisschen lauter spielen, sodass sie sich öfter mal aufregt, aber ich habe die eher so dezent und ruhig gespielt, dass die immer sehr besondere Antworten gegeben hat und so. Und die sieht so ein bisschen aus wie David Lynch und die hat super geil gesprochen. Das war, ich glaube, Linda heißt sie. Bester Charakter für mich und aber auch viele andere Figuren, die ich sehr sympathisch finde. Und das ist gut für so ein Horror-Ding, weil dann bist du halt so, oh, jetzt will ich natürlich nicht, dass den Figuren irgendwas passiert. Und wenn es dann am Ende richtig ernst wird so und so langsam die Gefahren dann auch kommen, dann tut so ein Quicktime-Event dann schon ein bisschen weh, wenn du den verkackst. Also den Effekt hatte es auf jeden Fall bei mir.
Sehr, sehr interessant. Werde ich mir vielleicht auch noch geben. Gerade weil es zu kurz ist, finde ich auch für Stream dann immer ganz schön. So einen Durchgang würde ich mir auf jeden Fall geben.
Und man braucht aber keinerlei Vorwissen, oder?
Nein. Nee, also ich bin gut damit klargekommen. Für mich war das halt quasi so Cosmic Horror. Das, so viel kann ich verraten. Das hat für mich auch so funktioniert. Ich glaube aber, dass die Fans von Dead by Daylight jedes Mal, wie dieses Meme von aus dem Tarantino-Film, wo Leo so auf dem Fernseher zeigt, die sind wahrscheinlich die ganze Zeit so, ach, das kenne ich doch, ach, schnippen dann so.
Genau, die Welt ist halt die, wo auch Dead by Daylight drin spielt.
Genau, also das ist quasi auch die Welt und es ist quasi halt auch der könnte man auch als Vorbereitung auf die auf irgendein Ding, das dann vielleicht später bei Dead by Daylight irgendwie kommt, dann auch sehen als große und lange umfangreiche Vorgeschichte. Und ich glaube, dass Fans der Reihe da sehr viel mehr raus haben. Aber man muss halt nichts drüber wissen. Also das ist quasi, also kann man auch ohne Vorwissen genießen.
Gut.
Die Dead by Daylight Fans sagen aber zumindest auf Reddit, dass es sich trotzdem anfühlt wie ein Dead by Daylight Spiel. Also kann ich nicht beurteilen, aber die hatten das Gefühl, dass sie da trotzdem viel rausgeholt haben. Ich glaube, dass Supermassive da genau die Waage gefunden hat zwischen beiden Linien. Mhm. Also nicht das Beste, also es ist kein The Quarry oder so, ne? Aber es ist auf jeden Fall besser als die meisten Dark Pictures, fand ich.
Mhm. Gut, bei mir im Stream war mal wieder Zeit für den Stream nach Wahl und die Community wollte Riven gespielt sehen. Riven ist der Nachfolger zu Myst und alles, was jedem immer, der ein bisschen älter schon ist, einfällt zu Myst ist, das ist doch das meistverkaufte Videospiel lange gewesen, weil das der Fakt war, den die deutsche Fachpresse immer gerne hoch und runter geritten hat, weil sie sonst nicht viel zu Myst zu erzählen hatte. Myst ist ein Adventure, ein Knobel-Adventure mit sehr steriler Optik. Es kommen keine großen Charaktere vor. Man rennt eigentlich irgendwo durch die Pampa und überall sind Maschinen mit Knöpfchen. Alles ist mit so ein bisschen Steampunk-mäßig. Also entweder muss man irgendwo Druck aufbauen oder eine Wasserleitung weiterführen. Das ist so die Art der Rätsel, die man macht. Aber ja, also das war der Grund, warum ich es als Kind nie gespielt habe. Das war so quasi das Papa- und Mama-Game vielleicht, dass die Eltern das gespielt haben und gesagt haben, ja, mein Vater spielt auch am PC, aber der spielt immer nur Myst. Und Riven ist halt dieser Nachfolger, für den man den Vorgänger auch nicht gespielt haben muss. Das hat ja gerade ein Remake auch bekommen. Und deswegen habe ich auch das gespielt. Das hat auch einen VR-Modus. Gab es also auch mal wieder ein guter Grund, mir das VR-Headset auf den Kopf zu setzen. Und Junge, das ist technisch ein ganz schönes Brett. Junge, das war richtig.
Oh boy.
Gut. Ja, oh boy. Tolle Grafik. Also technisch kann das mit Half-Life Alyx mithalten. Ohne Myst. Also die Engine, die sie benutzen, ist so Unreal Engine 5 und so sieht das auch aus. Aber mein PC, der ja nun echt nicht schlecht ist, mit der 3080, hat sich halt auch gesagt, Junge, das ist aber ein ganz schönes Brett, was du da spielen willst in VR. Da fange ich aber an zu husten. Und deswegen konnte ich es in VR nicht spielen, ohne krasse Ruckelattacken zu haben. Gleichzeitig streamen und Unreal Engine streamen und spielen ist sowieso schwierig auf dem PC, auf dem gleichen PC. Deswegen habe ich das VR-Headset dann relativ schnell nach 30, 40 Minuten wieder abgenommen. Zusätzlich, weil die Zuschauer auch gesagt haben, ja, puh, da wird mir aber übel, wenn du hier in den Büchern liest in dem Spiel. Also habe ich es für alle angenehmer gemacht und dann in 2D weitergespielt. Ich kann diesen VR-Modus aber empfehlen. Wenn man nur spielt und nur die Erfahrung, super. Das war ja früher so ein 2D-Game, wo man immer nur Artworks gesehen hat, sozusagen gezeichnete oder gerenderte 2D-Zeichnungen. Und man konnte dann immer auf Knöpfe drücken und die waren dann kurz animiert. Zwischendurch gab es noch ein paar Videosequenzen. Und wenn man das Original kennt und jetzt die Version sieht, das sieht trotzdem 1:1 aus. Also es ist wirklich technisch, aber in 3D komplett frei begehbar, diese Welt. Und das macht schon einen Riesenreiz aus. Ich glaube, wenn man das früher schon geil fand, dann fallen einem so richtig die Augen aus der Birne, wenn man da auf einmal in VR rumrennt selber, weil das auf eine Art unvorstellbar war. Die Welt ist extrem geil gemacht. Und dieser Artstyle ist auch was sehr, sehr Individuelles, was ich so in noch gar keinem anderen Videospiel gesehen habe. Also ein bisschen, vielleicht kann man sich vorstellen, ihr kennt ja vielleicht die Adventure-Reihe Siberia. So in diese Richtung geht das Ganze. So super clean, super erwachsen, aber halt auch super komplex und höchst komplex. Ich habe auch es nicht geschafft, in den 3 Stunden besonders weit zu kommen. Hatte auch mega Respekt davor, weil die Rätsel so abstrus sind und so komplex. Hab dann aber doch auch hier und da mal so einen kleinen Flow gekriegt, wo ich dann wirklich mal eine Maschine in Gang gekriegt habe und dann einen neuen Gang freigeschaltet habe. Und da habe ich gemerkt, eigentlich hat es ein bisschen was von einem Dark Souls, weil man ist in einem Bereich und macht sich immer dann wieder so Shortcuts frei, um wieder zurückzukommen. Das ist so eine Inselwelt, die man da erkundet. Und Ziel des Spiels ist es, einen im Buch gefangenen Charakter irgendwie zu befreien und wieder aus dieser Fantasy-Welt zurückzukommen in die Realität. Also es ist so ein bisschen die unendliche Geschichte mäßig, dass man sich in den Büchern so ein bisschen verliert. Also ich fand es sehr, sehr spannend, da doch auch mal reingeguckt zu haben. Kann es durchaus empfehlen. Es ist eine richtig geile Umsetzung, gerade diese moderne auch. Muss aber auch genauso sagen, wer jetzt das Ding auf GOG für, ich glaube, 99 Cent kostet, das da das Original, damals von 1997, habe ich auch nachträglich nochmal reingespielt, macht halt auch Spaß. Ist halt nicht in 3D mit rumrennen, sondern halt einfach nur diese Bildchen. Aber wenn man es dann mal kapiert hat, hat man nicht mehr so einen Mordsrespekt vor der ganzen Sache. Und um Myst habe ich einen riesen Bogen immer gemacht. Ich weiß nicht, habt ihr das mal gespielt? Irgendein Myst 1, 2, 3, 4, 5 oder Riven?
Irgendeinen Mist, deswegen habe ich gerade so gelacht, weil du sagst, ohne Mist. Ich dachte, du meintest mit Y. Ja klar, Mist finde ich mega. Zäh.
Mega zäh.
Ja, also das erste ist aus heutiger Sicht schwierig zu spielen. Großer Klassiker, sehr ehrwürdig, hat viel erreicht, aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen, weil da würde ich sogar fast sagen, entweder halt wirklich das 3D-Remake zu spielen, da gibt es ja auch so eine 3D-Neuauflage. Ja. Die sieht nicht so gut aus wie jetzt das Riven. Ich bin ein bisschen neidisch, dass du das gespielt hast, du Sack, weil ich wollte das nämlich auch, ja, weil das gut aussieht.
Ja, ja, ist es auch.
Ja, und ich habe bis gerade eben ist mir wieder eingefallen, ach ja, du wolltest das ja die ganze Zeit spielen. Auch in VR, das klingt natürlich super. Das Ding ist halt eben, dass die, dass ich das damals halt echt gerne gespielt habe und ich kann mich daran erinnern, dass die Rätsel wirklich fucking schwer
waren. Du hast als Kind schon Riven gespielt?
Ja. Nee, nicht als Kind, also nicht als es rausgekommen ist, sondern als Jugendlicher habe ich Riven gespielt.
Dann. Also dann ja, das kann ich mir schon eher vorstellen, weil also für das 12 oder 14-jährige Ego war es nichts.
Dafür habe ich es nicht verstanden. Aber es gab so eine Zeit, da habe ich diese Art der Adventure sehr gerne gespielt. Kennst du Schism?
Schism? Ja, doch, das mit Z, ne?
Ja, ja. Geilster Name. Also der Schism war schon ziemlich gut. Und da gibt es halt ein paar, die so in diese Richtung gehen. Und ich glaube auch, dass die Firma, die... wie heißen die denn? Die Heads Riven und sogar schon seit Jahren machen.
Guck nach.
Aber die machen ja schon seit Jahren auch solche Spiele und ab und zu ist mir da auch von eins rübergekommen. Und es gibt ja auch sowas wie Nemesis und Sentinel und ich glaube Schüssen 2 gibt es glaube ich auch und Rea
Cyan,
und so.
Cyan Worlds.
Ja, Cyan Worlds, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle diese Spiele gemacht haben, aber das ist ja dieses surrealistische, manchmal dadaistische Adventure-Ding so. Also diese fantastischen Welten, die auch so diese Ästhetik haben, so wie frühe 3D-Render. Ne? Das ist so, irgendein Mensch hat sein 3D-Programm entdeckt und sagt dann so, ja, jetzt mache ich mal was Ungewöhnliches und dann wird daraus ein Adventure. Und es ist total, aber ich finde, meine ich nicht abwerten, sondern es ist irgendwie geil. Also es hat so eine besondere Ästhetik, die
ganz
nur diese Art von Spiele haben.
Ganz
und
genau.
Das in VR stelle ich mir jetzt schon ein bisschen geil
es war
vor.
So gruselig, diese Anfangssequenz zu spielen, dann in der Unreal Engine 5, dass die halt ein Video ist im Original und ich habe nachträglich dann das Video gesehen und es sieht halt 1:1 so aus, obwohl es jetzt halt in Echtzeit gerendert ist.
Ja.
Die Animation ist 1:1, da wird man ist in so einer Zelle und dann kommt so jemand, der dich in der fremden Sprache, die man natürlich in diesem Verlauf des Spiels auch irgendwie halb entschlüsseln muss und lernen muss und mit Papier und Stift sich mit Notizen machen muss, weil man das alles entschlüsseln muss, spricht der einen dann an und dann kriegt er so einen Pfeil in den Nacken und man wird befreit. Und wie von der wie man hinfällt, dann dieser Charakter, die Animation bis zu dem Charakter, der einen dann rettet und diesen Schalter umlegt, ist alles genau gleich. Das ist schon irre gewesen, das zu sehen und zu erleben.
Ja, ja,
hier und also, da wurde es auch verschönert. Also man kommt dann später in so ein Areal, wo ein Wald ist und dann sind da so 500 Milliarden Butterflies, die immer, wenn man hingeht, halt wegfliegen, was in VR halt total ihre Erfahrung ist. Und die gab es dann aber im Original zum Beispiel. Ja.
Was ich bei Myst und also auch bei dem ersten Riven, ich habe das witzigerweise damals auf der PlayStation gespielt, jetzt nicht so der beste Port, aber ich fand das halt immer interessant, dass da so viele Maschinen in dieser ganzen auf der Insel so drauf sind, die nicht so richtig erklärt werden. Also du kommst da irgendwie in so eine Welt rein und nicht alles davon. Du musst dir halt
gar nichts wird da erklärt.
Ja, ja, du musst dir das wirklich selbst erschließen. Und das ist mega geil, weil das dann irgendwann, weil du merkst, dass diese ganze Insel ja so durchsetzt ist mit Maschinen. Das ist ja quasi The Witness, bevor The Witness überhaupt rausgekommen ist.
Ah, genau das. Ich wollte es auch gerade sagen. Hat so ein bisschen was von The Witness, nur ohne die offene Struktur.
Ja.
Weil The Witness dich halt sehr an die Hand nimmt und schon sagt, das hier ist das Rätsel, das hier ist das Rätsel. Und nur diese Grand-Rätsel hinten und die ganz großen, die dann mit der Insel selbst zu tun haben, die sind natürlich nicht so leicht offensichtlich.
Und das Ding ist halt, Riven und auch generell viele Sachen von Silent Worlds, zumindest das, was ich gespielt habe, die machen halt so ein sehr effortless Storytelling. Also die erzählen, das gehört halt alles zu dieser Welt dazu. Und wenn du eine merkwürdige Maschine oder ein merkwürdiges Gebäude hast, dann ist es Teil dieser Welt. Und The Witness ist halt super prätentiös. Also The Witness ist halt, da sind die Rätsel, weil die Rätsel da sein sollen.
Wir haben hier ein kleines Puzzlespiel für dich gemacht, haha.
Ja, haha. So, es ist so, also so ein bisschen auch, dem ist Talos Principle halt auch ein bisschen schuldig, dass dann so, ha, hier sind die Götter, die geben dir jetzt diese Prüfung und so. Und das hat Riven halt nicht und das mag ich total oder auch Myst nicht. Das ist, die Welt ist so, die funktioniert so. Diese Maschine hat irgendwie eine Zivilisation lange vor dir gebaut, das stellt das nicht in Frage. Und das ist richtig geil, wenn du merkst, wie durchdesignt diese ganze Insel auch ist, also wie die ineinander, also irgendjemand hat sich halt hingesetzt und ist architektonisch perfekt und auch geografisch so unterteilt, dass es absolut Sinn ergibt.
Die ganze Zeit. Ich muss eine Beichte ablegen. Ich habe, nachdem ich das gespielt habe, war ich so leicht angenervt, weil ich halt auch nicht so viel geschafft habe, wie ich wollte, weil ich mich nicht so klug gefühlt habe, wie ich gerne gewollt hätte. Und dann habe ich geguckt, ja, scheiße, hast halt 3,5 Stunden gespielt, kannst du nicht zurückgeben auf Steam. So refund-technisch, weil es mir halt nicht so gefallen hat. Und dann jetzt so mit drei, vier Tagen Abstand, das ist echt krass in meinem Bewusstsein hängen geblieben und ich habe jetzt Bock, weiterzuspielen und bin froh, dass ich es auch nicht zurückgeben konnte, weil ich's, irgendwie hat sich das in mein Bewusstsein gebohrt, durch diesen Artstyle und diese Art, die Welt ist einfach so einzigartig. Ich habe Bock, das doch nochmal anzugehen und dann halt einfach in ganz langsamer Geschwindigkeit ist eben nicht an einem Abend zu schaffen, weil es dafür einfach auch zu schwer ist. Ja. Und mich da so ganz leise und vorsichtig, wie nennt man das denn, mit so Mörtel und einem kleinen Hämmerchen so vorzuerkunden in der Welt und dann eben dann nur langsam meinen Fortschritt zu machen. Ja. Und dafür ist es ist ein super entspanntes Spiel. Du hast halt nie Zeitstress oder irgendwas. Du hast nur immer wieder die Laufwege und die sind aber auch sehr kurz, wenn man die Sequenzen dann überspringt von Insel zu Insel und dann ist das doch wunderbar.
Ja, ich finde, also ich habe jetzt auch richtig Bock. Ich wollte nur vielleicht noch abschließend sagen, für die Leute, die sich jetzt fragen, ja, muss ich jetzt Myst spielen, bevor ich Riven spielen kann? Und da muss ich sagen, könnte einfach einsteigen. Und ich würde sogar Riven zuerst empfehlen, zumindest gemessen am Original. Ich habe die neuen Versionen jetzt nicht gespielt, aber ich fand Riven schon einen Fortschritt gegenüber Myst.
Riven soll halt sehr viel komplexer sein, noch eine krassere Welt haben. Myst hat wohl die etwas logischeren Rätsel, um reinzukommen. Von daher weiß ich nicht, ob ich da jetzt zustimme. Aber ich habe halt nicht Myst gespielt, von daher kann ich gar nicht mitreden. Myst würde ich jetzt dann spielen, wenn ich Riven gespielt habe.
Also
Myst hat halt auch wohl mehr eine Storyline, die man noch verstehen kann, weil man da zwei Charaktere immer mal wieder trifft und retten soll und dann auch sieht, was halt in Riven nicht der Fall ist. Das ist immer nur nichts.
Ja, also Myst ist auf jeden Fall zugänglicher, aber ich finde so von gerade das Traumhafte so daran, so dieses, irgendwas ist komisch in dieser Welt und fühlt sich an wie die Traumwelt, das ist in Riven viel stärker. Das hat ein viel, also es sieht aus wie so ein Kunstwerk und fühlt sich auch so an und bin da, deshalb ist mir das auch über Jahre hinweg, habe ich nicht vergessen. Muss auch sagen, dass dieses Ozeanische, also das spielt ja wirklich irgendwann so mitten auf dem Meer und so, es gibt dann halt auch nochmal so einen eigenen Flair. Würde jetzt auch erstmal Riven empfehlen, aber es ist das frustrierendere Spiel von beiden, das stimmt, ist schwerer und so.
Ja. Ja, gut, cool. Dann kommen wir das doch zu noch mehr Frust, wenn wir schon mal dabei sind. Ich räume ab, wir gehen zum Dessert, zum News und zum Mailbag. Sony hat es tatsächlich getan und das Spiel, ein Spiel, glaube ich, in Rekordzeit, das nicht irgendwie komplett verbuggt gewesen wäre, wieder offline genommen. Concord, oder wie manche auch sagen, Concord.
Das heißt doch nicht Concord.
Concord, doch, manche sagen Concord. Die sagen
über ja Concord. Concord nach, überfallen oder erobert.
Das war ja, ich glaube, vielleicht ist das ja gerade der Witz.
Nein, das würde doch ganz anders geschrieben werden dann.
Ja, natürlich, aber vielleicht soll das trotzdem der Witz sein. Ich weiß es nicht. Das
spielt auch keine Rolle mehr.
Es spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Naja, nicht ganz. Man weiß nicht, was passieren wird. Die Entwickler haben gesagt, ja, wir ziehen das jetzt erstmal wieder vom Markt. Alle kriegen ihr Geld wieder.
Ja.
Mit alles allerdings auch nicht so viele Leute. Den Vermutungen von Video Games Chronicle zufolge sind es wohl ungefähr 25.000, was halt echt krass ist für ein Spiel, was vor 8 Jahren erdacht wurde und mindestens 4-5 Jahre in Entwicklung gewesen ist.
Ja, rund 100 Millionen gekostet haben soll, laut Hochschätzungen.
Ja. Und eigentlich ja alles gemacht hat, was man sich wünscht, wenn man so ein Live-Service-Game hat, dann schreien immer alle, nee, wir wollen keinen Battle Pass, wir wollen nicht Microtransactions und. Dann macht das ein Studio und ja, trotzdem kein Interesse. Und ich habe viel hin und her überlegt, was es jetzt am Ende war, ob es das faule Art-Design war, was so sehr an Guardians of the Galaxy sich orientiert, oder ob die Zeit von der Hero-Shooter einfach vorbei ist. Und ich kann es mir ehrlich nicht so richtig erklären. Eigentlich müsste es das Art-Design sein, weil das ist das Offenkundigste, was dann also mega langweilig ist. Alle sind schon von Marvel angenervt und dann ist es auch noch ein Rip-Off davon.
Ja, aber nee, das ist es nicht. Also Marvel alleine ist es nicht, weil Marvel Rivals gilt als eins der Highlights auf der Gamescom. Meine Söhne haben sich
ungefähr... Das ist ja auch die IP und das Original. Ja. Und selbst wenn du Marvel nicht mehr so richtig geil findest, ist das halt mehr straightforward. Aber wenn du das dann auch noch...
Aber so das also als Gegenentwurf, dass Hero-Shooter schon noch funktionieren, wenn die Lizenz stimmt, wenn das Setting stimmt und so.
Ja.
Ich glaube, Concord hatte halt mehrere Faktoren. Einerseits wurde es so gut wie fast nicht beworben. Also man hatte schon auch das Gefühl, dass Sony selber gar nicht mehr so richtig dran geglaubt hat. Das Timing war richtig beschissen, das kurz vor der Gamescom rauszubringen, wo auch viele andere Spiele rausgekommen sind. Das Setting und das Thema war, finde ich, schon veraltet, weil es halt so lange in Entwicklung war. Also es wurde zu einer Zeit entwickelt, als Fortnite halt noch nicht richtig am Start war und andere Hero-Shooter so waren, wie sie waren. Und da hatte das super reingepasst. Aber in der Zeit, in der das jetzt als AAA-Produkt halt gebraucht hat, um fertig zu werden, hat sich die Zeit halt einfach weiter bewegt. Also jetzt, zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo es jetzt rauskommt, ist es halt einfach viel zu spät rausgekommen, meiner Meinung nach. Weil auch die Hochzeit dieser Shooter ist halt einfach auch vorbei. Ja,
Destiny, von Overwatch und Co. meinst
du? Genau, und Overwatch ist halt auch nicht mehr das, was es mal war. Ja, Overwatch 2 hat es ja auch nicht so richtig geschafft. Das ist ja eigentlich nur ein Update gewesen von Overwatch 1. Und selbst da schwinden die Spielerzahlen. Also für das Geld, was es halt gekostet hat, ist klar, das kommt jetzt nicht mehr rein. Und das ist ja auch die Erklärung, warum es halt so schnell abgesägt wurde. Dem Spiel ist ja gar keine Chance gegeben.
Ja, ne?
Sie versuchen ja nicht mal irgendwas umzubauen, wie jetzt man bei Ubisoft oder so, haben die jetzt ja auch schon ein paar Mal so gehabt, dass ein Spiel zum Launch jetzt nicht so geil war. Und dann haben sie aber mit der Community dran gearbeitet und Rainbow Six gibt's ja noch und solche Geschichten. Mhm.
Das Spiel war aber ja auch nicht so kaputt wie die Spiele. Also Concord ist ja okay auf den Markt gekommen und hat so funktioniert, wie die Entwickler das wollten.
Ja, und das gefällt den Leuten tatsächlich auch. Die paar, die es gespielt haben, auch bei uns im Forum, haben gesagt, es ist ein schlechtes Spiel, es macht Spaß. Ja. Hat ein paar coole Ideen dabei.
Verrückt.
Ja, und es so schnell vom Markt zu nehmen, finde ich halt krass. Also das hat keine zwei Wochen oder genau zwei Wochen Lebenszeit bekommen. Da wurde ja nicht mal mehr ein Versuch unternommen, das nochmal zu revitalisieren oder eine Marketingkampagne, weil das halt alles nochmal Geld gekostet hätte.
Ja, das machen sie ja aber anscheinend jetzt. Ich glaube schon, dass wir Concord nochmal sehen werden. Die Frage ist nur, wann. Dieses Jahr wäre wahrscheinlich zu früh. Ich denke deswegen mal frühestens nächstes Jahr, vielleicht auch in anderthalb Jahren, wer weiß es so genau. Und dann halt mit dem Free-to-Play-Modell.
Ja, aber da müssen sie natürlich alles umbauen jetzt, wenn es halt als Vollpreistitel geplant war, ja.
Richtig. Also wenn ihr es gekauft habt, die physischen Versionen gehen im Preis gerade auf eBay hoch, wer sich dafür interessiert. Ihr werdet
aber halt nichts, weil die Server sind ja nicht mehr online. Genau.
Genau, also ihr habt dann nur nutzlosen Code auf einer Silberscheibe, ansonsten nichts. Und vielleicht ein Sammel-Item für die Leute, die dem den Wert zugestehen.
Aber ein Easter Egg gibt's dann noch, nämlich es ist nämlich eine Folge von dem Secret Level, was wir auf der Gamescom ja auch gesehen haben. Diese Serie von Tim Miller, die 7 oder 8 Episoden zu Videospielen dann in ein, haben wir ja hier drüber gesprochen, in ein Serienformat steckt, in so eine Anthologieserie. Da wird eine Folge zu Concord existieren. Das heißt, da werden wir vielleicht nochmal erleben. Und das wäre ja eigentlich ein ideales Marketinginstrument gewesen. Also, wenn die Folge dann kommt und die Folge ist richtig geil, da werden ja die Hauptfiguren, die Charaktere dann aus dem Spiel ja auch auftauchen. Und das Spiel war ja so konzipiert, dass immer, wenn irgendwie, wenn du da spielst, jede Woche wird es dann ein neues Video geben, was die Welt so weiter erzählt.
Ja, da also, frage ich mich, was sie damit jetzt machen. Das ist ja alles vorproduziert gewesen, weil sie sich das halt bezahlen lassen wollten durch den Kaufpreis des Videospiels.
Naja, das wird jetzt halt im Free-to-Play vielleicht im Battle Pass sein, so als letzte Stufe oder irgendwie so, keine Ahnung.
Ja, möglich.
Aber mir tun die Leute so leid, ey, die 8 Jahre da jetzt von der Idee und die waren ja richtig gehypt auch davor, jetzt kommt es endlich raus. Boah, das ist schon bitter.
Und der Kontrast ist so heftig. Auch alles im Sony, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst Lager, meine das nicht separatistisch, aber im gleichen Jahr, wo Helldivers so ein Millionenerfolg ist aus dem gar nichts und die sie gar nicht dem Serveransturm irgendwie standhalten können, weswegen es jetzt auch schon ein bisschen wieder abgeflacht ist. Im gleichen Jahr, wo man Astrobot mit Nostalgie und große Erfolge bei Sony feiert, ist halt auf einmal in der gleichen Woche, wo Astrobot launcht, ist Concord nach 2 Wochen weg. Das ist so mega weird.
Ja.
Das mit den Guardians verstehe ich nicht so 100%. Vielleicht könnt ihr mir da kurz helfen. Also ich seh die
Charakterdesigns sind stark an Guardians of the Galaxy angelehnt. Du hast halt so einen Star-Lord-mäßigen Charakter, du hast den Alien-Hau-drauf-Charakter, du hast so ein Vieh, was so ist wie der
Und halt auch so diese Misfits. Diese Misfits, ja, die so Anti-Helden sind, die halt zusammen Abenteuer erleben. Das ist genau die Formel von The Guardians of the Galaxy.
Aber das ist, ja gut, es ist bekannt geworden durch Guardians, aber das gab es doch schon vorher.
Ja, aber schau dir, also den Trailer hast du auch gesehen, du denkst 1:1, das ist halt, also viele haben dann gesagt, Guardians auf Wish bestellt, so nach dem Motto. Mhm. Weißt du, es ist so sehr nah dran davon. Das hat gar keine eigene Seele mehr, weil man unweigerlich an die Guardians denkt. Es ist jetzt nicht so richtig wie bei Borderlands oder so, dass man sagt, ah, der ist so ein bisschen wie der Star-Lord oder sowas, ja. Also nicht nur eine Figur, sondern richtig, halt diese ganze Konstellation als diese Truppe zusammengewürfelter Ganoven, nenne ich es jetzt mal, die halt durchs All fliegen auch noch dazu. Also wenn die jetzt auch auf einem normalen Planeten wären und nicht durchs All fliegen würden, wäre es vielleicht auch nochmal was anderes. Ja, so Misfit-Stories oder Suicide Squad-mäßig ist es ja nicht, sondern es ist wirklich fast 1:1 genau diese Blaupause von Guardians.
Oh, da sagst du noch was. Aktuell ja auch Suicide Squad, könnte man auch noch kurz erwähnen, auch das Studio mehr als halbiert. Ganze Rocksteady. QA-Team weggeballert, das von Rocksteady. Es war ja auch so ein war das nicht sogar Free-to-Play? Nee, das musste man auch kaufen.
Musste man auch kaufen.
Hat trotzdem Battle Pass und alles. Aber es ist ein Live-Service-Game und langsam scheint da kein Bedarf mehr zu sein, wenn man nicht gerade bei Valve in Entwicklung ist und Deadlock heißt.
Also ich glaube, es liegt am Genre. Also ich weiß es nicht. Ich sehe jetzt gerade halt dieses, ich habe mich jetzt so nicht so intensiv mit Concord beschäftigt. Ich freue mich jetzt auf diese Folge bei Secret Things, ne? Mhm. Weil klar, das ist schon dieselbe Kerbe eindeutig von Guardians. Ich finde, dieser Typ, der in grün ist, der hat wirklich diesen Star-Lord-Vibe. Ich finde es aber schon geil.
Ich finde, es sieht grafisch mega gut aus. Also ich hätte mir tatsächlich jede Woche dieses Video, glaube ich, jetzt angeguckt am Anfang.
Also ohne bei mir kommt dann, bei mir kommt jetzt nämlich so Firefly an und natürlich auch Guardians, aber auch ganz viele Anime, die so ein ähnliches Konzept haben mit Weltraumpiraten und so und dann natürlich entfernt ein bisschen Star Wars, wo die Outlaws durch die Gegend fliegen und sowas. Es ist wahrscheinlich am ehesten von Guardians inspiriert. Ey, aber das muss auch nicht Schlechtes sein. Also ich finde, der eine rote Typ sieht aus wie Hellboy, fällt mir gerade auf. Ich bin gespannt auf diese eine Episode und hoffe, dass die dann halt auch noch diese, dann halt zumindest irgendwie die Geschichte dann in irgendeiner Form weiter erzählen, dass sie sich da was einfallen lassen. Vielleicht kann man das ja irgendwie auskoppeln. Weil über die Welt würde ich schon gerne was sehen. Ich finde halt auch die Art der Farben und wie das Artdesign finde ich schon echt cool. Mit diesen, es hat so einen Retro-Look. Ich denke, deswegen denken die Leute auch an Guardians. Es sieht so retro aus, so 80er.
Ja.
Die Welt,
ja, die Welt. Und das finde ich aber geil. Also das sieht so, also diese Farben, so dieses gelbliche Orange, das sieht so ein bisschen aus wie von einer VHS-Kassette. So ein bisschen auch das Logo, ne? Und ich finde das gar nicht schlecht. Aber
was ich jetzt halt schade finde, dass das jetzt tatsächlich halt noch mehr dazu führen wird, dass solche Spiele nicht mehr auf AAA-Niveau für Vollpreis in dem Laden auftauchen werden.
Ja, ich glaube, das Spielprinzip ist einmal das Problem, weil ich glaube, ein Hero-Shooter, das hat ja schon bei Overwatch 2 und so nicht funktioniert. Das ist ja schon lange in der Krise eigentlich. Ja. Das Genre meine ich jetzt
allgemein. Ja, eben. Aber deswegen wäre das jetzt ja ein schöner Gegenentwurf gewesen, so nach dem Motto, hier, du kaufst dich da ein, du hast eine feste Community, aber es sind halt so viele Kleinigkeiten. Das ist auch manchmal wirklich das Timing. Also siehe Hellblade 2, weißt du, das war ja auch kein Free-to-Play.
Man könnte ja, wenn man jetzt mutig wäre, meiner Meinung nach, vielleicht komplett, man muss ja nicht die Welt verwerfen, sondern man könnte sich einfach eine komplett neue Truppe innerhalb von einem Jahr von Helden ausdenken.
Und ja, dann ist es halt. Das haben sie ja quasi auch schon geplant. Also, es sollte ja ein Hero-Shooter sein, dass dann ja die neuen Helden kommen durch diese Videos und dann auch vorgestellt werden und so.
Genau. Aber dann haust du halt die einen total an Guardians of the Galaxy erinnern, mal komplett raus und guckst, wie es dann hängen bleibt. Weil dann hast du vielleicht Charaktere, die ein bisschen mehr Individualität haben.
Ja, die Frage ist, ob das Spiel halt nicht verbrannt ist jetzt einfach von der Marke. Weißt du, das hatten wir doch bei Unity, bei Assassin's Creed auch. Wenn das einmal so durch diese News-Zyklus durchgelaufen ist als Vollkatastrophe, dann ist das doch einfach Gift.
Ich überlege gerade auch, also ich sehe das Gameplay, für mich ist das nichts, ne? Also ich finde das relativ uninteressant, aber ich frage mich halt eben, wo ist jetzt der Unterschied zu Valorant oder so? Also wo, vom Appeal, ne?
Wenn Valorant ist mehr Counter-Strike, das was Concord versucht hat, ist halt 1:1 Overwatch.
Okay. Aber ist das jetzt vom Gameplay doch eigentlich identisch? Also das heißt, es ist ja dann nur eine Geschmacksfrage. Und wie viel Einfluss hatte denn jetzt dieses ganze die ganze Vordiskussion darum war. Ich frage mich, wie viele Leute das jetzt halt...
Es gab keine Vordiskussion, gab keine. Das ist ja das Irre.
Es hat vorher niemand interessiert und zum Release hat es...
Die Leute haben genau diesen Joke gemacht, als sie den Trailer gesehen haben, oh, Guardians of Wish bestellt, hahaha, Sony, ja, okay.
Ja, ja.
Und dann
die,
war das bei
die Tatsache,
allen raus.
Unabhängig von dem Guardians-Thema, unabhängig von dem Video, war bei der Ankündigung schon... Ja, aber warum, Sony, was macht ihr? Warum macht ihr ein Overwatch, wenn Overwatch schon keine Erfolge mehr feiert? Weißt du, das war das Grundproblem an der Sache. Und Valorant ist halt eine andere Genre innerhalb der Shooter-Geschichte.
Verstehe, ja, da kenne ich mich nicht gut genug aus. Okay, ja. Also Valorant mehr Counter-Strike und das hier mehr Overwatch und Overwatch 2 lief ja gar nicht gut, ne? Ich glaube, das war ja auch...
Die haben die Profiliga eingestellt, die haben...
Hält es noch am Leben. Sagen
wir mal das so, ist gerade noch so, weil es halt von Blizzard ist am Leben, aber arg groß, viel andere Hero-Shooter werden ja nicht gespielt. Ich glaube, Marvel Rivals ist jetzt der erste hoffnungsvolle Kandidat momentan so.
Ist jetzt halt auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist. Ich erinnere mich jetzt an Battleborn von 2K. Ja. Kennt ihr das noch? Ja. Das war das, die Idee und das Art-Design war eigentlich sehr lustig, aber irgendwie hat man das gespielt und hat sich auch gedacht, ey, warum habt ihr denn jetzt da kein Singleplayer-Spiel rausgemacht?
Auch Blizzard ist damit schon auf die Fresse geflogen. Als die Dota nachgemacht haben mit Heroes of the Storm, da hatten sie ein Jahr sogar so mittelgroße Erfolge. Das war auch kein schlechtes Spiel. Das war halt einfach ein zu viel zugänglicheres Dota oder League of Legends. Aber da es halt zwei mega Platzhirsche am Markt gab und alles Live-Service-Games waren, war halt einfach nicht mehr Platz am Markt für diese, die Menschen haben einfach das andere schon gespielt. Ja. Und dann kriegst du die Leute halt nicht rüber und die wollen nicht zwei davon gleichzeitig spielen.
Ja, und das betrifft ja viele Genres. Bei den Civ-Spielen sieht man es doch auch. Humankind hat es nicht geschafft, das Millennia ist jetzt auch nicht und jetzt alle freuen sich auf Civ 7. So, weißt du? Also, aber das ist halt so schwer, an so Platzhirschen da ranzukommen. Wie hießen das, Lawbreakers war doch auch so ein Riesenflop. Mm.
Das war doch auch so. Das soll doch jetzt wiederkommen. Aber vielleicht was für eine andere Episode, ja.
Ja, also ich sehe, das Spielprinzip interessiert mich jetzt nicht, aber ich bin froh, dass man mehr von den Charakteren jetzt als einzelnen Film sieht, weil das finde ich doch ganz cool. Also Guardians hin oder her, ich finde jetzt nicht, dass Guardians das gepachtet hat. So, ich sehe gerne Weltraum Outlaws. Also ich glaube, dass der, wenn man dann länger guckt, gibt es da bestimmt auch Unterschiede, die einem jetzt sofort nicht auffallen. Aber
in einem Shooter?
Nein, in den Zwischensequenzen meine ich jetzt. Bei den Shooter, keine Ahnung. Also das ist auch nicht mein Genre, das kann ich nicht beurteilen. Also ich langweile mich schon, wenn ich hier zugucke. Ich sehe hier gerade ein Review und denke mir, oh, das ist nichts, was mich interessiert. Aber die Zwischensequenzen mit den Charakteren sehen eigentlich ganz cool aus. Also da freue ich mich, dass es da zumindest dann eine Stunde dann noch schafft oder wie lange dieser Kurzfilm geht. Ich hoffe, der geht eine Stunde. Oder ist er kürzer?
Mal sehen.
Das
wissen wir alles noch nicht.
Vielleicht packen sie jetzt ja alles rein. Vielleicht gibt es jetzt einen neuen Zusammenschnitt mit den ganzen Zwischensequenzen und daraus wird dann jetzt der
Special Cut.
Ein Special Cut gemacht.
Genau.
Ja.
Gut, wir haben noch ein Mailback von Lutz. Lutz möchte wissen, bei welchem Lied müsst ihr weinen? Vielleicht sogar ohne erkennbaren Grund. Als wir das besprochen haben vor der Episode, hat Manu direkt gesagt, ich weine nie bei Musik.
Und ich habe kein Problem mit Weinen. Also ich bin durchaus ein emotionaler Mensch und kann auch gerne und würde auch öffentlich weinen, gar kein Thema. Aber Musik, ja, ich weiß jetzt schon, wie das Forum reagiert. Ja klar, du hörst ja auch nur Hip-Hop. Deswegen...
Ich hab auch schon bei Hip-Hop geweint.
Ich sage jetzt eine Antwort, die ich wollte nämlich genau das gleiche schreiben wie Turbo im Forum. Bei Atemlos von Helene Fischer, aber aus anderen Gründen. Weil es einfach so, es gibt so Musik, wo ich wirklich so, weißt du, Volksmusik und Schlager und 1-2 Xuffe und solche, also da treibt es mir die Tränen in den Augen, aber eher aus Schmerzen. Aber jetzt wirklich, weil mich ein Lied so berührt, da bin ich, glaube ich, zu kalt für.
Also ich muss ständig bei Songs heulen. Ich habe schon zu den Titelmusiken zu Terence Hill-Filmen geheult aus Nostalgie oder zu Smokey and the Bandit. Ich heule regelmäßig, wenn ein Klassikstück von dem Chor, wo ich mitsinge jetzt wieder, wenn mir das irgendwie zu nahe geht, beim Proben. Deswegen probe ich die dann immer schon vor, damit ich auf keinen Fall während der Chorprobe anfange zu heulen, geschweige denn während des Konzertes. Das wäre ja total unprofessionell. Von daher muss ich sagen, bin ich da extrem nah am Wasser gebaut, aber ich mag das auch total. Also ich habe Phasen in meinem Leben, da lege ich mich einfach auf die Couch und dann kommt ein Lied und dann kommt das in die Endlosschleife und dann heule ich mich aus, bis ich nicht mehr heulen kann, damit es dann gut ist und vorbei ist. Also ich will nicht sagen, ich genieße es, aber ich bin jetzt auch niemand, der diesen Zustand irgendwie dann sofort weghaben muss oder so. Von daher wäre jetzt ein Lied rauszupicken für mich nahezu unmöglich. Auch Ennio Morricone-Songs. Es ist halt so, dass ich wenn ich so eine Heulsongs habe, dann überhöre ich sie mir schnell, damit es dann nicht in öffentlichen Räumen zu komischen Momenten kommt.
Also Songs, die Songtexte haben, selten bis gar nicht, aber Soundtracks zu Filmen und Spielen schaffen das bei mir. Also mehr instrumentale Sachen, die erreichen mich mehr. Und eins, was hundertprozentig immer bei mir funktioniert, ist das Thema von Spirited Away von Joe Hisaishi. Oh ja. Schön, das ist das Chihiros Reise ins Zauberland, für die Leute, die den deutschen Titel jetzt gerade nicht parat haben. Das ist der Film von Ghibli, wo das Mädchen halt in dem Zauberland so ein bisschen Alice im Wunderland mäßig da auftaucht. Und da gibt es halt das Thema, das fängt mit so wirklich mit Seichenklavier am Anfang an und wird dann immer größer und umfangreicher, und das trifft mich mitten ins Herz. Also generell die Musik von Joe Hisaishi, der Komponist dahinter, der macht sehr viele Ghibli-Filme oder eigentlich fast alle, hat da sind fast immer sehr gute Sachen dabei, aber das ist ein Song, wenn ich jetzt an Tränen denke, ist es so einer der ersten, die da ist. Und das ist nicht mal so traurig gemeint. Also, das ist halt eher so verträumt. Aber da irgendwie weckt das in mir so eine nostalgische Emotion, die wahrscheinlich auch beabsichtigt ist. Super schönes Thema. Und kommt öfter auch bei Soundtracks vor. Also, es gibt sehr, sehr schöne Soundtracks, die ich sehr, sehr berührend und einsam finde. Ich überlege gerade, ob es ein bekanntes Beispiel gibt. Ich finde zum Beispiel den Soundtrack von The Last of Us sehr schön. Das mit der Gitarre.
Da ist auf jeden Fall was dran.
Ja, also das nur mal, um ein bekannteres Beispiel zu nennen. Natürlich gibt es auch viele unbekanntere Sachen, aber ich glaube, das kennen alle. Und ich finde, das ist eine der großen Stärken von The Last of Us. Und es war sehr, sehr clever, im zweiten Teil die Gitarre auch wirklich stärker in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, das ist ein Instrument, womit die Leute sich halt auch ausdrücken, weil in dieser Welt gibt es nicht viel und Gitarre ist sehr, sehr viel wert. Und das transportiert die Musik halt auch. Und ich finde auch gerade so, also jeder, der The Last of Us gespielt hat, der verbindet dann natürlich mit der Musik dann auch bestimmte Szenen, ist klar, ne? Und im Intro, ich will jetzt nicht spoilern, aber da passiert was sehr, sehr Schlimmes im Intro und dann setzt die Musik an der Stelle ein und ich so, Alter, ist das übel. Und es erinnert mich jedes Mal dran, wie das ist. Und ich finde aber auch isoliert, also ich habe den Song tatsächlich vorher gehört, bevor ich dann The Last of Us gespielt habe, und ich fand ihn auch trotzdem sehr traurig. Und solche Sachen funktionieren eigentlich ganz gut bei mir. Manchmal überwältige ich mich aber genauso wie du halt auch einfach die Musik. Also ich bin da selbst bei Songs, die irgendwie mitreißend sind. Da weine ich dann nicht, weil es traurig ist, sondern ich weine einfach vor Glück, weil es schön ist.
Ja, genau. Ja, das habe ich halt auch häufig.
Und das ist relativ getrennt auch von Genres. Also Manu hat mir irgendwann mal so eine CD geschenkt. Das war Hip-Hop tatsächlich. Ich komme jetzt gerade nicht auf die Band. Da fand ich einen Song wirklich sehr schön. Da ist eine Frau auf dem Cover, die ist so zweigeteilt. Also nicht wirklich von einem.
Das war der Silent Hill Soundtrack.
Ja, die auf der einen Seite hat die so schwarze Kleidung, auf der anderen Seite hat die weiße Kleidung. Ich weiß nicht, wie das Album heißt.
Ein kleines Rätsel für die Hörer.
Ja, ein kleines Rätsel für die Hörer. Ich komme jetzt gerade nicht auf die Band, weil das ist nicht mal ein Genre. Aber es kann halt auch bei Hip-Hop funktionieren, um jetzt mal den Manu ein bisschen zu unterstützen.
Absolut.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist die einzige CD, die du mir geschenkt hast, Manu. Und du weißt es nicht mehr. Das soll sich.
Jetzt gleich weint der Mann, der Micha. So, ich sag euch noch den Titel, wo ich zuletzt zugeweint habe, war von Voces 8, The Road Home.
Unbedingt mal angucken. Und ich freue mich so sehr jetzt auf Silent Hill 2, also das Remake, wegen der Musik hauptsächlich, weil Akira Maoka macht die Musik da wieder, und das wollte ich noch abschließend sagen, auch ein Soundtrack, das jeder kennt, Silent Hill 2 Soundtrack Theme of Laura, das ist das Haupttheme. Das Ding fickt mich jedes Mal, das ist so gut. Das ist so traurig.
Mach's dir mal eine Endlosschleife, wenn du nicht mehr weinen willst.
Also wenn ich wirklich mal Tränensäcke lernen muss, dann höre ich einfach Theme of Laura. Und das, was man im Trailer schon gehört habe, er hat also die Songs nochmal neu eingespielt und nochmal so rearranged und so, es klingt so viel geiler und so viel emotionaler. Ich freue mich, also das Spiel kann furchtbar werden, ist mir egal. Der Soundtrack ist bestimmt super, weil...
Micha, ja, ich überfall dich jetzt einfach. Streamen wir beide eigentlich das Silent Hills 2 Remake, wenn es rauskommt?
Ja, aber nachdem ich es gespielt habe. Weil den ersten Spieldurchlauf würde ich für mich haben.
Du bist so ein Egoist.
Ja.
Okay.
Verständlich.
Kann ich verstehen. So, dann macht's gut da draußen. Wir hören uns alle nächste Woche wieder mit schönen Premium-Episoden und natürlich ein bisschen früher nächste Woche hoffentlich im Brunch. Tschüssikowski.
Tschüss.
Ciao.